Erfurter Bücherbar, ein Podcast von Richard Schäfer.
Bücherbar, was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar Nummer 2. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Heute führe ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach Österreich zu den Kollegen von Literradio, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite und ab und an hier in der Bücherbar auch österreichische Literatur vorstelle. Die Kollegen von Literradio haben jetzt ein interessantes Projekt zu Franz Kafka erarbeitet. In 53 Podcasts von jeweils 5 Minuten werden die letzten Lebenstage des Schriftstellers nachvollzogen. Einige dieser Podcasts werde ich dann auch im Juni in den nächsten Sendungen vorstellen. Heute hören Sie eine Buchvorstellung von Astrid Nischkauer von Literradio, die den Autor Thomas Podhostnik vorstellt mit seinem Briefroman »Dear Mr. Saunders«. Der Roman ist in der Parasitenpresse erschienen und 2024, also ganz neu. Und da geht es um Folgendes. Sergej ist ein slawisches Kind von Gastarbeitern, das in Deutschland aufwächst. In 3 langen Briefen, die Bibliothek der unverkäuflichen Bücher, Ich, Untermensch und Chatanga, an den amerikanischen Schriftsteller George Saunders, erzählt er seine Lebensgeschichte und reflektiert über slawische Identität, das Schreiben, die deutsche Sprache und die Macht der Privilegierten. Dear Mr. Saunders ist ein Text im Stil der Romantik, ein Hilferuf und ein Entwicklungsroman, inspiriert von Hugo von Hofmannsthals Kandorsbrief. Der Autor ist im Gespräch mit Astrid Nischkauer und er liest zunächst einmal aus seinem Buch einen Auszug vor.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio. Die letzte Sendung von der Leipziger Buchmesse stand der IG Autorinnen und Autoren. Zu Gast bei mir ist Thomas Podhostnik und wir sprechen über seinen Roman Dear Mr. Saunders, die Bibliothek der unverkäuflichen Bücher. Es ist ein Briefroman und der erste Teil. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Ja, herzlich willkommen und schön, dass ich hier sein kann. Und ich würde, glaube ich, zu Beginn ein ganz kurzes Stück vorlesen, vom Anfang, damit man einfach die Stimme des Romans hört und wie das so reingeht. Also kurze Lesung. Es ist ein Briefroman, deswegen fängt das auch mit einer Ansprache an Herrn Saunders. Lieber Herr Saunders, in Ihrem Buch »Bei Regen in einem Teich schwimmen« sprechen Sie von der Leserbindung, die ein Text erst entwickeln muss, bevor er seine Wirkung entfalten kann. Dort sagen Sie, die Sätze einer guten Geschichte werfen Fragen auf. Es geht darum, Erwartungen aufzubauen und diese Erwartungen später nicht zu enttäuschen, etwa durch zu große Simplizität. Mein Name ist Sergej, man hat mich auch schon Serge genannt. Meine Eltern sind vor vielen Jahren nach Deutschland gereist und dann wurde ich in dieses Land und in diese Sprache hineingeboren. Gibt es überhaupt eine Erwartung, die Sie im Zusammenhang mit dem Begriff Deutschland erfüllt haben möchten? Oder mit dem Begriff Bundesrepublik Deutschland? Oder mit der Sprache Deutsch? Als die Eltern anfingen, Deutsch zu sprechen, war es für mich, als würde ich sie bellen hören. Zunächst mal fing ich an, vor den Eltern Deutsch zu sprechen und es war ein ganz anderes Deutsch als das, mit dem die Eltern angefangen hatten, mich anzubellen. Die Eltern mussten ja Deutsch am Arbeitsplatz lernen, ich dagegen war nie im Kindergarten. Die Vormittage vor meiner Einschulung verliefen immer recht ähnlich. Nachdem ich den Frühstücksteller gefunden hatte, den Mutter oder Vater für mich angerichtet hatten, schaltete ich den Fernseher ein. Dann sah ich mir das morgendliche Programm an, während ich mein Frühstücksbrot aß. Zuerst gab es ein Rentnerprogramm. Ich vermute, dass der Sender um diese Uhrzeit nur auf Rentner als Zuschauer zählen konnte, abgesehen von Kindern wie mir. Danach traten ein Clown, eine Moderatorin und Gastkinder auf und spielten Spiele, dachten sich Rätsel aus, zwischendurch wurden Zeichentrickfilme gezeigt. Danach kam das Schulfernsehen. Abwechselnd erzählten mir farblose Gestalten, die mich schon auf die Schulzeit vorbereiteten, etwas über Mathematik, Physik oder auch englische Grammatik. Was ich damals noch nicht ahnen konnte, diese Gestalten brachten mir deutlich mehr bei als die späteren und leider viel menschlicheren Lehrergestalten aus meiner Schulzeit. Vermutlich war ihr Auftrag eindeutiger. Es folgte der tägliche Mittagsfilm, der mich bis zum Essen begleitete, das mir Mutter in ihrer Pause auf den Tisch stellte, bevor sie wieder zur Arbeit musste. Dann verfiel ich in eine Träumerei und ein Grübeln über die Welt, die mir der Film gezeigt hatte. Ich mochte vor allem Western- und Abenteuerfilme, Komödien und Musicals. Während ich bei Western- und Abenteuerfilmen mitfieberte und bei Komödien vor dem Fernseher hemmungslos lachte, veranlassten mich Musicals dazu, Gesang und Tanz nachzuahmen. Nicht, dass ich in der Wohnung laut gesungen hätte, das war schon wegen der Nachbarn nicht möglich. Ich gestikulierte wie die Darsteller im Film, öffnete und schloss den Mund, neigte den Kopf und ahmte ihre Grimassen nach. Ein heimlicher Beobachter hätte mich in solchen Momenten mit einer Bauchrednerpuppe verwechseln können. Wenn ein Tanz begann, wurde aus der Bauchrednerpuppe eine Marionette, die wild den Strümpfen über das Parkett tanzte. Ich tanzte durch die Wohnung, manchmal drehte ich mich im Kreis. Ich tanzte Tango und Cha-Cha-Cha, tanzte auf Spitzen und steppte durch eingebildete Pfützen. Vor allem das Steppen hatte es mir angetan. Einmal zog ich dafür sogar meine weißen Ausgehschuhe an, denn die hatten eine dünne, aber doch recht harte Sohle und ich steppte ernsthaft mit, knallte immer heftiger mit den Füßen, bis ich einen wilden Flamenco vollführte, die Hände hob und neben dem Gesicht zum Rhythmus meiner Füße klatschte. Ich erinnere mich, wie mir die Hitze in den Kopf stieg und wie sehr mich das immer stärker und lauter werdende Stampfen meiner Füße auf dem Boden in Ekstase versetzte. Nicht etwa die Nachbarn stoppten mich, sondern das Drehen des Schlüssels von Mutter im Schloss, das ich sofort erkannte. Was soll ich sagen, Herr Saunders? So wie ich damals gesteppt habe, habe ich auch mein Deutsch gelernt. Ich habe lange über Sprache nachgedacht und ich denke immer noch fast ständig über Sprache nach. Möglicherweise, weil ich keine Sprache besitze. Ich habe im Fernsehen jemanden gesehen, der den Armen pauschal vorgeworfen hat, Geld sei ihnen viel wichtiger als den Reichen. Und später dachte ich, das gilt bei mir auch für die Sprache.
Soweit Thomas Potosnik. Er ist also in Leipzig bei der Buchmesse gewesen am Stand von Literradio. Und das Gespräch mit Astrid Nieschkauer setzen wir dann fort. Wir machen aber erstmal Musik. Auris habe ich aufgelegt. Woran glaubst du eigentlich noch? Bücherbar, die Sendung für Autorinnen und Autoren auf der freien Sendefläche hier auf Radio Frei, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr. Und heute entführe ich Sie nach Österreich. Wir haben die Buchvorstellung von Thomas Bosotniks Buch Dear Mr. Saunders mit Astrid Nieschkauer, die den Autoren in der Leipziger Buchmesse oder zur Leipziger Buchmesse interviewt hat. Und zu Thomas Potosnik ist vielleicht noch einiges zu sagen. Er wurde 1972 in Radolfzell am Bodensee als Sohn jugoslawischer Gastarbeiter geboren. Er machte eine Lehre zum Speditionskaufmann, dann eine Ausbildung zum Regieassistenten am Teatro Nacional de Cuba und er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Thomas Potosnik verfasst Prosa, experimentelle Prosa, die in Einzeltiteln, Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht wurden. Der Autor lebt in Leipzig und wir machen weiter mit dem Gespräch Astrid Nieschkauer und Thomas Potosnik.
Vielen Dank.
Danke, da haben wir schon einen schönen Einblick bekommen in das Buch. Und haben auch den Serge kennengelernt, der eben eine ganz besondere Figur ist. Möchtest du ein bisschen was zu ihm sagen?
Ja, dieser Serge, der sich auch Sergei nennt, oder besser gesagt, er heißt Sergei hier und wird Serge genannt, ist ein Arbeiterkind, vermutlich hochbegabt, würde ich sagen, der alleine aufwächst und in der Schule feststellt, dass der ihm durch die Schule oder durch die Gesellschaft vorgezeichnete Weg nicht dem entspricht, den er für sich sieht. Und er geht dann einen eigenen Weg und das heißt einfach, er verabschiedet sich ins Subversive. Und ich glaube, das macht die Figur so spannend, weil er ich glaube, aufgrund von Fähigkeiten und Talent eben nicht diesen bürgerlichen Weg wählt oder wählen muss, sondern genau das Gegenteil.
Es ist ja in der Schule, er fehlt so viel in der Schule, ja, dass es schon heißt an einer Stelle, es würde auffallen, wenn er an seinem Platz sitzt. Und er hat das eben perfektioniert. Und es ist aber nicht, dass er jetzt Schule schwänzt und im Park herumhängt, sondern er geht dann in die Bibliothek und liest. Und den Bibliothekarinnen erklärt er dann, dass er Leukämie hat, also warum er nicht in der Schule ist, wie er oft nachgefragt wird. Und es ist eben so, wie er eben als Kindergartenkind, also er war nicht im Kindergarten, aber in dem Alter eben es sich durch Fernsehen gebildet hat, ist er dann als Schulkind, dass er eben das lernt, sich selber eben erarbeitet und eben am Anfang ganz willkürlich liest und dann aber schon wählerisch wird. Und da gibt es eben ein paar Autoren, die für ihn ganz zentral sind, eben Thomas Mann, Büchner und Dostojewski, wenn du...
Genau, bei ihm ist interessant, dass er eben eigentlich sich selbst über Medien bildet und eigentlich ist ja das gesellschaftliche Narrativ, das schlecht ist, also dass man damit dann abkracht und so weiter, aber er zieht daraus halt sehr viele Schlüsse über die Welt und auch über die Art und Weise, wie diese Medien gemacht sind, und Bücher sind für ihn dann eben eine neue Welt und ein neues Medium, das ihm aber nicht irgendwie konträr erscheint zu den Filmen, sondern etwas, was ihn einfach weiterbringt, und er versinkt dort ganz tief drin, und für mich war das so eine Art Don Quixote, der ja auch quasi sein Weltbild über Bücher, zwar über Ritterbücher, erstellt. Bei ihm ist es halt die harte Literatur. Und er trifft irgendwann mal, also er liest sich durch alles durch, ganz wild, und trifft dann irgendwann mal auf Thomas Mann und wird damit irgendwie erschlagen, weil Thomas Mann so einen bürgerlichen Ton hat und so einen auktorialen, ironischen Ton, in dem Sergej quasi erkennt, dass er nicht damit gemeint ist. Also dass da dieses Auktoriale die bürgerliche Welt ist und er nicht dazu gehört und auch nie dazu gehören kann. Also laut dem, wie er das versteht. Als Gegenkonzept trifft er dann auf Büchner, und zwar auf den Woyzeck, und zwar eine bestimmte Stelle aus dem Woyzeck. Also da erkennt er sich völlig wieder. Die trifft in sein Herz, in seinen Intellekt. Und ab dem hat er quasi für sich so eine Art, also einen Wunsch, da zu partizipieren. Später dann, also der Untertitel des Buchs heißt ja die Bibliothek der unverkäuflichen Bücher. Also er fängt an, sich Fehldrucke zu kaufen, weil er sich die leisten kann, und liest da alles durch. Und in diesen Fehldrucken sind halt viele slawische und russische Literaten und Literatinnen. Und das, da findet er sich wieder. Und als großes Gegenkonzept zu Thomas Manns bürgerlicher Prosa findet er dann Dostojewskis nicht bürgerliche Prosa, weil Dostojewski ist das Gegenteil von bürgerlich, zumindest in seinen Texten. Und natürlich auch also in der Form, also die Romane von Dostojewski waren ja ein Vorbild für Thomas Mann, seine Romane zu schreiben. Also Thomas Mann hat, man sagt, ich habe das irgendwo mal gelesen, ohne Dostojewski kein Thomas Mann. Genau. In diesem Buch geht es auch sehr stark um slawische Identität, und er ist halt froh, also er sieht darin eben plötzlich einen großen Schriftsteller, der eben ein Slave ist, und das ist das Gegenteil, was er bis dahin erfahren hat, und darin kann er sich selbst in irgendeiner Weise spiegeln und schöpft dann Mut, eventuell selbst mal was zu schreiben. Ja.
Und er liest dann auch in einer Zeitung Annonce fürs Literaturinstitut. Und da bewirbt er sich dann aber nicht mit eigenen geschriebenen, sondern er nimmt, schöpft aus seiner Bibliothek der unverkäuflichen Bücher, die eben auch viele unbekannte und vergessene Autoren enthält, und schreibt die dann um, die Erzählungen, indem er sie modernisiert, eben aus Kutschen werden Autos und Fahrrädern, aus adeligen Studenten und aus Schnee wird Regen wegen der Klimaerwärmung.
Ja. Genau.
Ja, und damit bewirbt er sich dann eben.
Genau. Ja.
Aber Vielleicht noch zur zeitlichen Verortung. Es ist eben in Deutschland, Westdeutschland vor der Wende. Und es gibt eine, es ist ein sehr gesellschaftskritischer Roman. Es gibt eben die Welt, diese Schülerwelt ist zweigeteilt. Es gibt die Hauptschüler und die Gymnasiasten. Und Sergej ist eben sehr, er durchschaut das System. Und er durchschaut das System so weit, dass er dann auch sich die Lehrpläne besorgt und vergleicht und eben feststellt, dass im Gymnasium wird die herrschende Schicht ausgebildet und in der Hauptschule eben als Knechte. Also dass dieses System gar keinen Aufstieg ermöglicht. Mhm. Und es gibt dann auch die Figur des Geschwisterchens.
Mhm. Genau. Es ging mir bei diesem Text sehr stark darum, im Prinzip den Westen ein wenig zu dekonstruieren. Also ich wohne seit 20 Jahren hier in Leipzig, also in Ostdeutschland, und ich bekomme sehr stark mit, dass der Diskurs hier in Ostdeutschland eigentlich meistens so geführt wird, dass Ostdeutschland sich reflektieren soll in der Ebene, naja, die DDR und wie das war und warum kam dann der die Rechten auf und so weiter bis heute. Was mir aber völlig fehlt, ist ein Diskurs der BRD, also der alten BRD, die zwar als Erfolgsgeschichte erzählt wird, die aber für viele keine Erfolgsgeschichte war, sondern eine Ausbeutungsgeschichte und eine Geschichte von Klassenunterschieden. Und das gilt vielleicht auch für den ganzen Westen. Also es gibt im Moment sehr viele Diskurse, bis hin, würde ich sagen, diesem Ukraine-Krieg, also in dem es plötzlich Stimmen gibt, also schreckliche Stimmen, aber die dem Westen irgendwas vorwerfen. Ne? Und das verfängt sehr viele. Und bei diesem Text ging es mir stark darum, also auf einer ganz anderen Ebene, also nicht auf dieser Diskursebene, sondern auf der Ebene einer Handlung, mal zu untersuchen, was könnte das denn sein, was man dem Westen vorwerfen kann und gerade der alten BRD. Und es ist eigentlich so diese, also zumindest in Deutschland, Westdeutschland war es diese Einteilung in Klassen, die vor allem meiner Meinung nach eben auf Gastarbeiterkinder zutraf, also die eben nicht gefördert wurden von den Eltern, auch nicht gesellschaftlich gefördert wurden. Das passiert jetzt viel stärker und dadurch eigentlich einen vorgezeichneten Weg gehen sollten. Und das Schulsystem, das dreiteilige Schulsystem, das also in Baden-Württemberg zum Beispiel damals überhaupt nicht hinterfragt wurde, war einfach so aufgebaut und ist ja bis heute so aufgebaut, dass Schülerinnen und Schüler aus unteren Klassen dort bleiben sollen. Und Deutschland steht in den ganzen Untersuchungen auch schlecht da, was das angeht. Also die gläserne Decke in Deutschland ist fast undurchlässig, wenn man von da unten kommt. Und dieser Sergej wehrt sich da dagegen. Ja.
Neben seinem Bruder.
Scheitert.
Der scheitert, genau. Sehr tragisch dann. Also ja. Sergej setzt sich ein, dass sein jüngerer Bruder anders als er ins Gymnasium gehen kann. Und das geht aber dann eben.
Genau, also er wird dort gemobbt aufgrund seines slawischen Aussehens, aber eigentlich wegen seiner Klasse, also weil er wahrscheinlich bestimmte Dinge nicht erfüllt, was irgendwie Klamotten angeht oder Möglichkeiten, und er wird dort quasi, also ich möchte jetzt nicht spoilern, aber er wird dort gemobbt, und da ging es auch darum, dass dieser Sergej ein sehr starker Charakter ist, auch ein sehr starker Mensch, der eben diesen Durchsetzungswillen hat, sich seinen eigenen Weg zu gehen. Und sein Bruder ist es nicht. Sein Bruder ist auch ein intelligenter Mensch, hat die besseren Noten, wahrscheinlich sogar die besseren Fähigkeiten. Er ist nur einfach sensibler und wird einfach fertig gemacht, wie man so sagt.
Und gibt es eigentlich literarische Vorbilder für die Figur des Sergej?
Ich mag ja den Begriff Autofiktion nicht, genau, weil ich den nicht literarisch finde tatsächlich. Eigentlich, also Genrebegriff der Literatur in diese Gossip-Ecke. Also man soll quasi, da ist was Wahres dran. Dann lese ich es auch, wenn keine dramaturgische Handlung da ist. Aber es hat natürlich stark biografische Bezüge, möchte ich sagen. Also Also vieles davon habe ich genauso erlebt, sagen wir es mal. Ja, ich bin nicht Sergej, auch
nein,
in seiner Haltung
wird
nicht.
Dann auch,
genau.
Kleinkriminell, das wohl.
Genau.
Ist jetzt, das
Wie,
ist
viele Dinge darin sind gänzlich erfunden, ja.
Genau. Ja. Und zur Form des Briefromans, das ist ja eine ungewöhnliche, also seltene Form. Du beziehst dich da auf Hoffmannsthal. Wie bist du darauf gekommen?
Genau, also ich habe, ich bin großer Fan von Hugo von Hoffmannsthal. Also ich finde seine Texte und gerade seine Erzählungen und auch dieser Schandlos-Brief, finde ich einfach so, gehört zum Wesentlichen in der deutschsprachigen Literatur und auch natürlich in der österreichischen Literatur. Ich befasse mich sehr stark mit Literatur. Also ich habe nicht nur am Literaturinstitut studiert, gebe auch selbst sehr viele Seminare und lese daher auch viel Literatur zum Erzählen, zum Schreiben und bin dann auf ein Buch von George Saunders gestoßen, bei Regen in einem Teich schwimmen, in dem, also George Saunders, ein amerikanischer Schriftsteller, der auch Kurse bei New York in Syracuse gibt zu Creative Writing. Wobei er dort nicht diesen klassischen Creative Writing Ansatz geht, den ich auch nicht gehe und das Institut hier auch nicht, sondern einfach eine Form des Close Readings betreibt. Also er guckt, wie, also was steht da und was heißt das und wie ist das gemacht, wie funktioniert das, was für mich ein ganz wesentlicher Ansatz ist, Texte zu verstehen, auch Texte kritisieren zu können. Und ich habe dieses Buch gelesen, in dem George Saunders russische Meistererzählung auseinander nimmt. Und das hat mich wirklich sehr stark beeindruckt, weil das sehr schön gemacht ist, kann ich eben nur empfehlen, der sich für Schreiben interessiert. Und darin war eine Geschichte von Tolstoi, die heißt Herr und Knecht. Genau. Und da war ein Aspekt, da war ich nicht der Meinung von George Saunders, sondern ganz anderer Meinung. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich hatte dieses Buch auch gar nicht geplant, fing ich an, diesen Brief zu schreiben. Also es war tatsächlich sehr ungeplant. Ich habe einfach das Laptop genommen, das mir auf den Schoß gesetzt, im Bett und habe dann angefangen, lieber Herr Saunders, also so wie es da steht. Und dann passierte das so. Genau. Und das war eigentlich, und es ist eben ein literarischer Brief. Es geht in diesem, es wird ein dreiteiliger Brief. Geht es sehr stark um das Erzählen und was es heißt, eine Stimme, eine literarische Stimme zu entwickeln. Und Sergej hier, seine Suche, deswegen klaut er ja auch Texte und schreibt nicht selbst, ist dieser Punkt, der, glaube ich, seiner Klasse eben zuzuordnen ist, dass er sich nicht traut, also nicht zutraut, selbst eine Stimme zu formulieren.
Lokale und regionale Informationen jeden Mittwoch im Stadtgespräch von 15 bis 16 Uhr. Musik in Spiel das Lied noch einmal jeden ersten und zweiten Mittwoch ab 16 Uhr. Literatur in der Bücherbar jeden dritten und vierten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr. Auf UKW 96,2 MHz. Sendungen mit Richard Schäfer.
Da kommt noch.
Ja, und wir sind hier in der Bücherbar und ich setze das Gespräch mit Astrid Nischkauer und Thomas Potosnik fort. Eine Übernahme von den Kollegen von Literradio, die den Autoren bei der Leipziger Buchmesse interviewt haben.
Da kommt noch hinzu, zusammen, wenn, wegen der Stimme, ist ja auch die Szene vom ersten Schultag. Also er spricht eben nicht das Deutsch seiner schlechte das, oder unperfekte Deutsch seiner Eltern, die als Gastarbeiter eben nach Deutschland gekommen sind, sondern er lernt Deutsch übers Fernsehen und spricht daher ein sehr gehobenes Deutsch und ist auch, kommt sich auch vor, dass er etwas Besseres ist deswegen und kommt dann in die Schule und wird dort ausgelacht, weil er so seltsam spricht. Mhm. Und dann beginnt er zu stottern. Also genau. Das ist auch diese Stimme, die er hatte, dieses elaborierte Deutsch, das er dann eben verliert und dann auch lange sucht eben oder nicht findet in dem Teil.
Genau, eigentlich bis zuletzt, muss man sagen, also in diesem Buch. Und Ja, also mal abgesehen von dem biografischen Aspekt dieser Erzählung, ist es einfach so, dass tatsächlich das so ein zentrales Moment ist in diesem Text, nämlich man kennt das aus der migrantischen Literatur, auch die gerade stark verlegt wird und so weiter, dass es eine Erwartungshaltung an diese Literatur gibt, wie die sein soll. Also mit bestimmten Formen der Sprache, mit auch bestimmten Themen. Also sie sollte aber auf keinen Fall sehr, sehr elaboriert und schön und klar und deutlich sein. Und das ist so der, also ja, muss man so sagen, der deutsche Blick auf sehr vieles, ja, also es ist auf den ganzen Balkan, die Texte, die nach Deutschland kommen, haben immer so was Blut- und Bodenmäßiges, also sind solche sehr gerne irgendwas mit Zauberei und Feen, also so, also als wäre man quasi umgeben von Wilden, also bis heute ist das so, zumindest im Literarischen. Dieser Serge kommt aber von so ganz anders her, der ist ein Schöngeist, er hat einen Hang zur Philosophie, er hat einen Hang zur Klarheit und möchte so sprechen. Und das Problem bei dieser Stimmfindung ist auch das, dass man, wenn man schreibt, erzählt, ja auch, dass jemanden erzählen muss. Also man braucht ein Gegenüber. Und wenn man, also wie Serge in deutscher Sprache jemandem was erzählen will und ihm fehlt das Gegenüber. Also er hat nicht denjenigen, dem er das schreiben kann. Deswegen ist die Stimmfindung bei ihm hier über den Brief an Saunders formuliert. Also der Brief ist ja eigentlich, also so wird es hier verkauft, auf Englisch von ihm geschrieben. Es ist ja eine Übersetzung.
Ja, das ist genau. Genau, das steht am Schluss nur als kurze Anmerkung, da wollte ich fragen. Also es ist gedacht, dass es auf Englisch schreibt und übersetzt wurde.
Ich habe es am Anfang tatsächlich auch auf Englisch geschrieben und dann gefiel mir das aber, dass ich dachte, nee, komm, das, also du machst das jetzt auf Deutsch. Ich habe aber einfach festgestellt, und es hängt jetzt, kommt jetzt dieses Biografische, meine sonstige Prosa, die ich schreibe, ist ganz anders als dieser Text. Sie ist reduziert, sie ist sehr formalistisch, sie ist sehr, also sie verkopft, würde ich auch sagen, aber einfach sehr, sehr auch lyrisch, aber nicht erzählend. Ja? Und ich konnte das nie, nicht im Sinne, dass ich es nicht, also nicht konnte, sondern es weigerte sich, irgendwas in mir zu erzählen. Und der Witz bei diesem Text war, und das war eben das Ungeplante, dass die Briefform an Saunders, wie bei Serge, dazu geführt hat, dass ich erzähle. Also weil ich jemanden hatte, dem ich was erzähle. Und das fand ich schon spannend. Und das ist dann irgendwie auch für einen selbst, und ich betreibe schon lange Literatur, also tatsächlich irgendwas Faszinierendes, dass einem sowas passieren kann. Ja.
Also auch sich selbst neu entdecken und schreiben mit diesem Buch. Und auch für deine Leser dann ein neuer Thomas Protoss.
Ja, nee, das fand ich tatsächlich irgendwie. Also merkt man, wie tief es in einem drinsteckte, also auch diese Problematik, über die ich da schreibe. Ja.
Das ist der erste Teil, eben bei der Parasitenpresse erschienen, die Bibliothek der unverkäuflichen Bücher. Wann sind die nächsten Teile geplant?
Genau, also ich hatte den Text irgendwie von vornherein komplett im Kopf, das ist auch mal schön. Und es erscheinen zwei weitere Teile, der zweite heißt Ich Untermensch und der dritte heißt Chatanga. Und im Herbst erscheint der zweite Teil und im nächsten Frühjahr zur Leipziger Buchmesse dann der dritte Teil. So ist es gedacht und der zweite ist schon fertig und der dritte, da bin ich gerade noch so am das Ende fertig schreiben. Ja,
und es wird eben auch hinten am Cover werden auch Sachen angerissen, die noch gar nicht in dem Buch erzählt werden. Das ist auch so ein bisschen ein Trick, dass man neugierig wird. Weil es eben, also in dem Teil ist Serge eben noch in Deutschland. Und dann heißt es aber, dass er sogar nach St. Petersburg kommt und als Spion rekrutiert werden soll.
Genau, auch das ist nicht biografisch. Ja, es geht allerdings, tatsächlich war ich aber im Jahr 2019 längere Zeit in St. Petersburg. Ich hatte dort ein Stipendium des Goethe-Instituts und das war ein relativ umfangreiches Ding. War dort auch dann am Grafen Dostojewski, was auch sehr eindrücklich war, also tatsächlich sehr eindrücklich für mich, wenn man so wirklich also aus so einer Arbeiterschicht kommt und dann über das Schreiben dahin kommt, hat mich das schon sehr berührt. Und also im dritten Teil kriegt das Ganze nochmal eine andere, eine politischere Dimension, weil ich also das, was mir aufgefallen ist an der russischen Kultur, da noch reinschreibe, die meiner Meinung nach einfach sehr stark jetzt mit diesem Ukraine-Krieg und mit dem großen Weltkonflikt, der gerade im Gange ist, zusammenhängt. Und da führe ich eben Sergej dorthin und lasse ihn dort seine Erfahrungen machen, sagen wir es mal so. Ja, natürlich ein bisschen wilder als in Wahrheit, aber genau, im Kern geht es darum. Also im Kern ist es eine Argumentation, dieser Text, der auf was Bestimmtes hinaus will. Ja.
Ostdeutschland kommt dann auch zwischendurch vor?
Oder? Genau, im zweiten Teil ist er an einer, ich habe es Literaturakademie genannt, in einer ostdeutschen Stadt, in der er eben anfängt zu studieren, was ihm dort passiert und so weiter. Und da führe ich quasi diese Suche nach Stimme und aber auch diese, also das Thema Klassenunterschiede nochmal weiter aus. Ja, also der zweite Teil ist, glaube ich, ganz witzig. Ja.
Auch weil du gesagt hast, dass das Erzählen eigentlich nicht deins ist, aber es ist sehr, also es liest sich sehr gut und sehr, also man wird hineingesogen und auch sehr witzig. Also da die Gymnasiasten und also die Schüler, das wird, da gibt es ja auch diesen Krieg zwischen Hauptschulen und Gymnasiasten und das ist unheimlich witzig geschrieben und auch die Gymnasiasten werden da ziemlich bloßgestellt in ihrer Weltfremdheit, also die leben da in ihrer geschützten Blase und die Gastarbeiterkinder oder die Hauptschüler sind eigentlich in der Realität verwurzelt und verankert.
Ja, also dieses Kriegsszenario, das kam so, also beim Schreiben, also es war nicht geplant und die Situation, also es gibt ja manchmal so Texte, die sich quasi selbst schreiben und das war so ein Fall und ich möchte das gar nicht so ausdeuten, weil das glaube ich einfach so für sich genommen eine interessante Szene ist, aber da wollte ich auch eigentlich dieses zeigen, was dieser Sergej eben auch sein kann, nämlich ein Agitator und Menschenfänger, also man stellt ja fest, also er fängt ja den Kleinen an und eigentlich nur, weil er also einen Groll hat, schafft er es aber unglaublich viele Leute zu aktivieren, die ihren Hass ausleben möchten, also die Gewalt und Hass ausleben möchten, also ganz primitive Gefühle, die dann aufkommen. Und Sergej hat die ja nicht. Also er ist ja nicht diese Art von gewalttätiger Mensch, er ist viel feiner. Aber aufgrund seiner Fähigkeiten ist er in der Lage, sowas anzuzetteln. Und das macht ihn eben für mich auch zu einer ambivalenten Figur, weil er, also all das, was ihn quasi vorantreibt, lässt sich natürlich auch sehr gut politisch ausschlachten. Und das ist auch so ein Thema, glaube ich, dass ich da die ganze Zeit eigentlich anreiße. Das wird ja politisch ausgeschlachtet, also von allen Seiten, von links wie von rechts, möchte ich sagen. Und dieser Menschenfänger, der ja auch sehr oft hier gänzlich unmoralisch handelt und sich ja keine Sekunde hinterfragt, sondern sich das Recht nimmt, so zu handeln, weil er eben sieht, ich komme nur so voran, ist ja auch was Ambivalentes. Das ist fast schon so eine Nietzsche-hafte Haltung, also der Übermensch, wenn man es so blöd sagt. Er ist nur halt einfach eigentlich zu fein, um immer diesen letzten Schritt zu gehen. Also er rudert immer zurück. Ja.
Dann wollen wir nicht alles vorwegnehmen. Thomas Potosnik, Dear Mr. Saunders, die Bibliothek der unverkäuflichen Bücher, der erste Brief, erschienen in der Parasitenpresse, ein sehr lesenswert und empfehlenswertes Buch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Thomas.
Ja, danke auch für das Gespräch und dass ich hier sein konnte.
Und ich danke den Kollegen von Literradio in Österreich für die zur Verfügungstellung dieses Beitrages. Und ich werde auch in den nächsten Sendungen Beiträge von den Kollegen übernehmen. Wie gesagt, angekündigt habe ich ja schon die letzten Tage von Franz Kafka, die als Podcast hier erscheinen werden. Damit sind wir am Ende der Sendung Bücherbar für den Monat April und die Sendung können Sie am nächsten Dienstag um 6 Uhr noch einmal hören. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Den Podcast zur Sendung können Sie auf den gängigen Plattformen von Spotify, Anchor FM nachhören. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten.